Hallo und herzlich willkommen zur 31. Ausgabe von der ADB-Podcast. Ich bin Anke Domscheit-Berg, digitalpolitische Sprecherin der Linken im Bundestag und wie immer erzähle ich euch das Allerneueste aus dem digitalen Maschinenraum des Bundestages. Wir haben heute diverse Themen. Einmal gibt es wieder ein Update zu Die Linke im Bundestag. Es hat sich was getan, nämlich im Digitalausschuss. Dann war Bauministerin Geiwitz zu Gast. Da ging es um Themen von Smart Cities bis zum digitalen Bauantrag. Und es ging um eine neue Verordnung der EU, die sehr geräuschlos im Februar verabschiedet worden ist, zum Thema politische Werbung, also Political Targeting. Und last but not least war eine Expertenkommission zu Gast. Die kommt einmal im Jahr und stellt uns ihren Jahresbericht zu Forschung und Innovation in der Bundesrepublik vor. Und diesmal mit zwei Themen, nämlich einmal smarte, nachhaltige Landwirtschaft und künstliche Intelligenz. Ohne KI geht ja irgendwie nichts zurzeit. Aber zuerst geht es um Die Linke im Bundestag. Da gibt es nämlich News. Diese News sind überhaupt nicht erfreulich, auch wenn man es mir gerade nicht so anhört. Ich bin super stinkesauer. Der Digitalausschuss hat nämlich entschieden, dass ich kein Mitglied mehr in der Obleuterunde sein darf, weil wir keine Fraktion mehr sind, sondern nur noch eine Gruppe. Es gibt übrigens, so Pi mal Daumen, 25 Ausschüsse im Bundestag. Nur zwei andere Ausschüsse haben so entschieden wie der Digitalausschuss. Also in über 20 anderen Ausschüssen ist Die Linke weiter in der Obleuterunde dabei. Und ihr erinnert euch, ich habe ja schon ab und an mal über diesen Entscheidungsprozess, der beim Digitalausschuss am allerlängsten gedauert hat, berichtet. Da hieß es die ganze Zeit, man will sich an den anderen Ausschüssen orientieren und deswegen wartet man noch so ein bisschen. Jetzt tut man offensichtlich genau das Gegenteil. Und das, obwohl in den letzten Tagen sogar noch ich positive Signale bekommen habe, wo es hieß, ja, gar kein Ding, du wirst wieder Obfrau. Das ist jetzt leider nicht der Fall. Die Folgen sind natürlich drastisch. Man hat damit so gut wie gar keinen Einfluss mehr auf die Gestaltung der Tagesordnung. Also darüber, was wir überhaupt diskutieren im Digitalausschuss, wann wir es diskutieren, wie lange wir es diskutieren, wen wir dazu einladen oder vorladen. Und das Gleiche betrifft natürlich auch die Aufsetzungswünsche für Anhörungen. Also auch alle möglichen anderen Orga-Kramse kann man dann halt nicht mehr mitbestimmen, aber die sind dann in der Regel nicht so wichtig wie die beiden erstgenannten Themen. Natürlich kann ich in der Theorie E-Mails schreiben, ich kann auch im Digitalausschuss selber mal so einen Wunsch äußern, was ich gern für ein Thema behandelt hätte, aber das hat natürlich absolut nicht die gleiche Wirkung wie ein wirkliches Mitverhandeln, quasi auf Augenhöhe pro und contra eines bestimmten Vorschlages argumentieren zu können. Und das ist einfach wirklich, wirklich Kacke und ich bin da auch noch nicht drüber weg, auch wenn es schon ein Tag her ist. Man gesteht mir zu, Sachverständige zu benennen, also einen für öffentliche Anhörungen wie bisher. Ich kriege eine halbierte Redezeit, das ist jetzt beschlossen für den Rest der Legislatur. Und das ist schon vor dem Hintergrund ziemlich Mist, weil auch in dieser Woche wieder etliche andere Abgeordnete Redezeit verschenkt haben, weil sie einfach so viel Redezeit haben. Und bei mir gibt es nicht nur die Hälfte der Redezeit, obwohl ich meistens sogar mehr substanzielle Fragen stelle, sondern man geht auch noch besonders restriktiv damit um. Also auch diesmal ist mir das wieder aufgefallen. In der gleichen Rederunde kam ein Ampelabgeordneter, man hatte 5 Minuten Redezeit, wir haben ja nur 2,5 und er hat noch 40 Sekunden überziehen können, dann waren es also fast 6. Meine Kollegin Petra Sitte hatte 2,5 Minuten und da ist nach ein paar Sekunden Überziehung schon gleich abgewürgt worden. Und ehrlich gesagt, der Umgang, der ist schon ziemlich, ziemlich unanständig. Ich habe in einer Wortmeldung darum gebeten, mir das mal zu erklären. Also welche Gründe hat man denn für diese Entscheidung? Warum sagt man erst, man guckt auf andere Ausschüsse und entscheidet dann doch ganz anders, wenn nur 2 von 25 anderen Ausschüssen die Obleute der Linken drin gelassen haben, gibt es ja offenbar gar keine strukturellen Gründe. Also nichts, was so in der Natur der Sache liegt. Sondern irgendwie muss es ja dann mit mir und meiner Person zu tun haben. Und da würde ich dann schon gerne wissen, was eigentlich das Problem da ist. Das wollte erst niemand kommentieren. Man wollte einfach weiter zur Tagesordnung übergehen. Die Vorsitzende wollte dazu auch nichts sagen, Tabea Rösner von den Grünen. Und ich habe dann nochmal nachgefragt und habe gesagt, also könnt ihr mir nicht irgendwie wenigstens einen Grund dafür nennen? Dann gab es halt ein paar Kommentare aus den Reihen, also 2 aus den Reihen der SPD und der FDP. Man findet diese Entscheidung total fair und es hätte natürlich überhaupt nichts mit mir zu tun. Und es sei aber auch gemeinsam getragen von sämtlichen Parteien. Also da kann ich nur sagen, danke Ampel für gar nichts. Das ist also ein weiteres Mal ein Abschied vom Geist von Jimmy Schulz, dem FDP-Vorsitzenden der letzten Legislatur. Da war wirklich die Kultur und der Umgang mit mir ein völlig anderer. Selbst während der Leitung durch einen CSU-Abgeordneten, während der schweren Erkrankung von Jimmy Schulz. Da gab es Respekt, da gab es Anerkennung, da gab es Augenhöhe. Und jetzt gibt es permanent Ausgrenzung und Beschneidung. Und das finde ich also einfach auch menschlich und persönlich super enttäuschend, weil viele der Beteiligten kenne ich wirklich lange. Ja, damit kommen wir zum ersten fachlichen Thema, nämlich die Bauministerin Geiwitz zu Gast. Da ging es um alle möglichen digitalpolitischen Themen, die es so im Bauministerium gibt. Das war übrigens auch wieder ein öffentlicher Top. Immerhin, den Fußabdruck habe ich im Digitalausschuss hinterlassen. Ich habe da 2 Jahre lang so oft genervt mit öffentlichen Tagesordnungspunkten, dass das jetzt regelmäßig häufiger klappt. Also auch diesmal, wenn ihr es euch in Gänze ansehen wollt, ich verlinke es euch in den Shownotes. Wir laden ja als Digitalausschuss alle MinisterInnen mal so ein. Jetzt war endlich die Ministerin des neuen Bauministeriums da. So ein bisschen aufbauen müsste sie ja schon erst noch mal machen. Und das ist ein Ministerium, in dem wirklich viele, viele digitalpolitische Themen super relevant sind. Mal so ein paar Schlagworte für euch. Da geht es natürlich um das Thema Smart Cities, also um sowas wie intelligente Mobilität, digitale Gesundheitsleistungen, vernetzte Infrastrukturen, bis hin zu Sensoren an irgendwelchen Mülleimern oder Ampeln. Um digitale Bürgerbeteiligung geht es auch, um alle Arten Nachhaltigkeitsfragen, die sich digital abbilden lassen. Aber es geht auch um ganz schlichte Sachen, nämlich Funklöcher und Glasfaseranschlüsse, also Zugang zum Netz. Dann haben wir das ganze Thema Stadtplanung. Das ist super datenbasiert. Da werden Mobilitätsdaten ausgewertet, Umweltdaten ausgewertet, da wird modelliert und simuliert, da werden digitale Zwillinge von Städten gebaut, um Prognosen zu machen. Und das sind natürlich, also Stadtplanung, ne? Stadt, da sind die Städte zuständig, die Kommunen und die Bundesländer und nicht direkt der Bund. Aber der hat natürlich trotzdem Möglichkeiten, da Dinge zu tun und das findet dann in diesem Ministerium statt. Und dann haben wir natürlich noch das dicke Thema Bau. Und beim Bau denken alle gleich an Bauantrag, an nervigen Bauantrag vielleicht, wenn ihr schon mal einen gestellt habt. Da sind also viele, viele Verwaltungsprozesse zu digitalisieren und das Potenzial für Entbürokratisierung ist gigantisch. Zu vielen dieser Themen gab es auch Ankündigungen im Koalitionsvertrag oder in der Digitalstrategie. Nur ein Beispiel, da stand also drin, es soll ein Smart City Kompetenzzentrum gegründet werden. Im Koalitionsvertrag, seitdem hat eigentlich nie wieder irgendwas gehört. Also ich jedenfalls nicht. Vielleicht habt ihr was davon mitgekriegt. Ich vermute nicht. Das wird sich bald noch ergeben für euch, warum ihr wahrscheinlich noch nie davon was gehört habt. Aber am Anfang, wie immer, hat die Ministerin selbst eine Intro gegeben, hat nochmal erzählt, warum die Digitalisierung in dem Themenfeld so wichtig ist. Also viel zu langsame Planungsprozesse. Außerdem, was alle Behörden erzählen, ein riesiger Generationswechsel. Also bis 2030 gehen unglaublich viele Menschen, die in der öffentlichen Verwaltung arbeiten, schlicht in Rente. Und der Personalabgang, das weiß man jetzt schon, der kann durch Neueinstellungen überhaupt nicht aufgefangen werden. Davon abgesehen, dass der Know-how-Transfer dann ja immer noch ein Problem wäre. Aber man wird definitiv in den nächsten Jahren viele, viele Aufgaben in der Verwaltung mit viel weniger Menschen erledigen müssen. Und das geht halt überhaupt nicht ohne sinnvolle Digitalisierung. Und da gibt es so ein paar Leuchtturmvorhaben, also einmal den digitalen Bauantrag zum Beispiel. Da wurde eine sogenannte Einer-für-alle-Lösung von Mecklenburg-Vorpommern entwickelt. Und immerhin, das ist gar nicht selbstverständlich, inzwischen von 10 Bundesländern nachgenutzt. Also insgesamt dann 11. Dieser digitale Bauantrag soll insgesamt bis Ende 2024 umgesetzt sein. Und ihr müsst euch mal vorstellen, also so ein Bauleiter, der arbeitet natürlich nicht mehr papierbasiert. Also eine Bauleiterin heutzutage, die macht das alles digital. Und wenn die dann den Antrag einreichen muss bei irgendeiner Behörde, dann druckt die das aus. Leitsordner voll und dann werden die da in eine Kiste gepackt, an die Behörde geschickt. Und das ist nicht nur eine Behörde, da sind verschiedene Behörden zuständig. Und dann wird das natürlich so, das Paket mit Leitsordnern von Behörde zu Behörde getragen, damit die das in Ruhe abarbeiten können. Und so ein Prozess ist natürlich gaga. Und das bedeutet auch, dass man zum Beispiel nicht gleichzeitig an Dingen arbeiten kann, weil die Akten müssen ja erstmal wandern. Also das wird sich alles ändern, wenn dieser digitale Bauantrag komplett und überall in Deutschland umgesetzt ist. Der wiederum hat Auswirkungen auf was anderes, nämlich auf das Hochbaustatistikgesetz. Das soll kurz vor der Einbringung in den Bundestag sein. Klingt schweineöde, ehrlich gesagt, so Hochbaustatistik. Aber wir kriegen ja immer mit, erst kriegt man keine Bauleute, die Zinsen sind günstig, alle wollen ihre Häusle bauen oder irgendwelche weiß der Geier was. Und jetzt auf einmal Zinsen höher, Bauleute haben keine Aufträge, Firmen gehen pleite, selbst ganz große. Und solche Prozesse möchte man ja auch politisch steuern, wenn sich da eine Krise anbahnt. Und da möchte man reagieren, so schnell wie möglich. Und dazu braucht man natürlich Daten, die nicht nur vom letzten Jahr stammen. Und das ist aber der Status quo. Also zum Beispiel Informationen darüber, wie viele Menschen überhaupt Bauanträge eingereicht haben, was gerade gebaut wird und wo eventuell nicht mehr gebaut wird, obwohl das mal geplant war, das weiß man bis jetzt alles erst im Jahr danach. Das soll also auch digitalisiert werden, also die Datenverfügbarkeit soll besser werden, sodass man zumindest vierteljährliche Infos machen kann. Realzeit ist da noch weit weg, aber immerhin vierteljährlich. Das heißt, man könnte viel schneller reagieren auf Änderungen der Baulage bundesweit und man könnte Fördermaßnahmen viel passgenauer entwickeln. Das ist also schon eine schicke Sache, wenn das auch passiert. Da freut sich ausnahmsweise sogar der Normenkontrollrat. Der hat ausgerechnet, die Zahl habe ich aber nicht mitgeschrieben, wie viele zigtausend Stunden Aufwand das sparen würde, wenn man zum Beispiel nicht den ganzen Krempel ausdrucken und von A nach B tragen muss. Insofern wäre das ja schön, wenn es passiert. Dann gibt es noch was ganz Interessantes, das hat mit dem Baugesetzbuch zu tun. Da hat man über die Novelle des Baugesetzbuches, das ist noch nicht verabschiedet, aber in dieser Novelle soll eine digitale Bürgerbeteiligung verankert werden. Und dafür gibt es schon ein Online-Verfahren, das auch von einem Bundesland entwickelt worden ist, nämlich von Hamburg. Und das ist auch so eine Einer-für-alle-Geschichte, die zur Nachnutzung freisteht. Das ist also quasi Open Source, können andere benutzen und können dann diese digitalen Beteiligungsverfahren machen. Das ist eine richtig coole Sache. Also Ministerin Geiwitz hat das zu einem späteren Zeitpunkt mal näher beschrieben, warum sie das so wichtig findet, weil im Moment die Barriere zur Beteiligung, also wenn zum Beispiel irgendeine Baumaßnahme im eigenen Kaff entschieden werden soll, dann gibt es ja immer so eine Kommentierzeit, wo man so als Bürgerin und als Bürger ins Rathaus latschen kann, dann guckt man sich da irgendwelche unverständlichen Baupläne an und dann kann man irgendwie sagen, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, insbesondere aber an welcher Stelle einen eigentlich was speziell stört und warum und was man vielleicht für einen Änderungsvorschlag hat. Also weiß ich, in diesem Park sollte noch eine Bank hin, weil schöner Ausblick oder dieser Parkplatz da, lass doch lieber die Bäume stehen. Solche Art von Feedback kann man da geben, aber dazu muss man Zeit haben, in ein Amt zu dackeln, tagsüber, zu der Öffnungszeit dieses Amtes. Und man muss diese Art von Plänen, die da ausliegen, die muss man auch verstehen. Das sind sogenannte B-Pläne. Und viele Menschen können damit nicht viel anfangen. Die können sich schlicht nicht vorstellen, wie das im realen Leben aussieht, was da halt so in Architektendeutsch auf dem Plan gemalt ist. Wenn man das jetzt aber digitalisiert, dann könnte man zum Beispiel wie der zukünftige Spielplatz da am See oder der zukünftige Parkplatz da am Schloss, wie das dann mal in echt aussieht, könnte man mit einer 3D-Simulation aufbauen. Man könnte dann so eine kleine Figur sein und könnte da durchlatschen, könnte nach rechts und links gucken. Man hätte ein Gefühl von den Größenverhältnissen. Und man könnte das Sonntag um 17 Uhr auf dem Sofa machen oder auch im Bett. Und das würde tatsächlich die Beteiligungsbarriere deutlich absenken und viel mehr Menschen könnten einfach teilhaben. Also das finde ich auch super, wenn das kommt. Und ich wünsche mir, dass sämtliche anderen Bundesländer dieses Online-Verfahren von Hamburg übernehmen, weil nur dann haben wir auch überall in Deutschland was davon. Dann hat sie noch ein anderes Projekt vorgestellt, das nennt sich BIM. BIM heißt Building Information Management. Und das soll in ganz enger Kooperation mit unserem vielgeliebten Digitalminister Volker Wissing umgesetzt werden. Weil man sich wahrscheinlich nicht so viel unter BIM vorstellen kann, beschreibe ich es euch mal auch nur sehr oberflächlich. Das ist so eine Art modellbasierte Arbeitsmethode, könnt ihr euch jetzt wahrscheinlich immer noch nicht so viel vorstellen, aber da versucht man in einem digitalen Modell so eine Art Prototyp, also so einen digitalen Zwilling eines Gebäudes zu machen, indem man das planen kann, man kann es quasi digital aufbauen, man kann es bewirtschaften, man kann im Prinzip den Lebenslauf eines Gebäudes da abbilden. Oder ein Infrastrukturobjekt. Also so eine Art digitaler Zwilling eines Gebäudes von Ende zu Ende. Klingt ganz spannend. Und letztes Thema, das sie da vorgestellt hat, vorletztes Thema, ist die Wohngeldreform. Da haben inzwischen 2 Millionen Haushalte in Deutschland Anspruch. Vielleicht erinnert ihr euch dunkel, Anfang 2023 gab es eine Wohngeldreform. Vorher waren nur 1,4 Millionen Haushalte berechtigt. Das sind also quasi in ein paar Wochen 600.000 Haushalte dazugekommen. Kosten sind ja auch gestiegen, also es macht total viel Sinn. Mehr Wohngeldansprüche. Aber für die ganzen Kommunen in Deutschland, die diese 600.000 Anträge, die alle quasi auf einmal kamen, jetzt mehr bearbeiten mussten, für die war das schon echt Stress. Und insofern war das sehr, sehr gut, dafür einen digitalen Prozess zu entwickeln, der nämlich die Bearbeitung total beschleunigt. Das ist ja nicht nur für die Verwaltung, die überlastet ist, ein Vorteil, sondern selbstverständlich auch für die, die Wohngeld beantragen, weil sie dann nicht 100 Jahre darauf warten müssen, endlich ihren ersten Zuschuss zu kriegen. Weil wenn man arm dran ist, dann ist man arm dran und dann machen auch ein paar Monate früher oder später Zuschuss bekommen einen Riesenunterschied. Diesen digitalen Prozess, den hat man auch schon entwickelt und 12 Bundesländer setzen den schon ein. Also ihr hört immer wieder mal so 10 Länder oder 12 Länder und ihr wisst, wir haben mehr als diese Anzahl Bundesländer. Und da ist die Frage natürlich berechtigt, warum haben das eigentlich Leute in dem einen Land und in dem anderen Land nicht? Das ist also ein Problem, auf das wir noch zu sprechen kommen. Ganz kurz, weil ihre Introzeit war vorbei, ist die Ministerin noch eingegangen auf das Thema Smart Cities. Sollte eigentlich Schwerpunktthema dieser Debatte sein. Dazu hat sie uns nur gesagt, das sei ein riesengroßer Bereich, ganz viele Themen und man hätte ein finanziell hervorragend ausgestattetes Modellvorhaben gerade hinter sich gebracht. Also die Umsetzung läuft noch mit über 70 Projekten. Da kommen wir noch ganz ausführlich drauf. Und sie hat uns angeboten, dass wir mal ins BMWSB kommen. WSB, Wohnen, Städtebau und Bauwesen. Weil das Thema so groß wäre, dass es Sinn macht, dass wir mal ein gezieltes Informationsangebot bekommen, ausschließlich für das Thema Smart Cities. Das haben wir natürlich alle fleißig genickt. Klingt interessant und machen wir bestimmt mal irgendwann. Und dann ging es in die Debatte. Mich hat natürlich das Thema Online-Zugangsgesetz und Standards wieder sehr interessiert. Vielleicht erinnert ihr euch, ich hatte ja eine schriftliche Frage mal gestellt, weil wir immer gesagt bekommen haben, dass die 95-prozentige Reduktion der Mittel des Bundesinnenministeriums für die Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes, also schlicht für Verwaltungsdigitalisierung, dass die eigentlich gar nicht so wild wäre, weil die Finanzierung ja nur aus dem BMI rausgenommen und auf alle anderen Fachministerien verteilt sei. Und meine schriftliche Frage im Februar ergab, dass ganz viele Ministerien überhaupt keine Mittel haben. Und auch fürs Bauministerium stand da kein einziger Euro drin. Also habe ich mal schlicht gefragt, stimmt das überhaupt? Vielleicht hat ja nur jemand keine Zeit gehabt, auf meine Frage zu antworten. Man weiß es nicht. Und habe gefragt, also falls das stimmt, ist das nicht ein Riesenproblem? Darauf hat Ministerin Geiwitz erstmal ausgeholt und hat gesagt, ja, hier kommt wieder dieses gut ausgestattete Smart Cities Projekt. Das sind nämlich, haltet euch fest, 800 fette Millionen Euro, die in 73 Smart City Modellprojekte geflossen sind. Und sie sagt, da hatte sie zwar richtig viel, viel Geld, gleichzeitig aber viel zu wenig Mittel für Brot- und Butterthemen. Also selbst die schon erwähnten Themen Wohngeld, Digitalisierung des Prozesses und digitaler Bauantrag waren unterfinanziert und sie selber sagt, da kann man sich schon einige Sinnfragen stellen. Und ich vermute mal, ihr stellt euch auch die eine oder andere Sinnfrage zu diesem Thema, ich mir auch. Also so 800 Millionen sind schon ziemlich viel. Naja, und dann hat sie gesagt, inzwischen ist das Geld viel knapper. Da fehlen also so Beschreibungen wie, die Tischdecke ist kurz, da hat sie recht. Und sie sagt, obwohl früher von den vielen Mitteln, jetzt sprach sie von OZG-Mitteln, gar nicht alles abgeflossen ist, kommt man da nicht ran. Und man könnte mit mehr Unterstützung des Bundes einfach viel mehr machen. Und sie hat nochmal explizit gesagt, es gibt keine OZG-Mittel vom BMI. Aber das wusste ich ja auch schon. Und das war doch gar nicht meine Frage. Meine Frage war ja, gibt es nichts bei Ihnen im Ressort? Das habe ich dann also nochmal gefragt. Haben Sie bei sich im eigenen Ministerium wirklich nichts eingeplant? Und die Antwort war witzigerweise wieder komplett an meiner Frage vorbei, nämlich, ich zitiere mal wörtlich in dem Fall, nach meiner Kenntnis haben wir keine OZG-Mittel vom Bund erhalten, also vom BMI. Ja, der Mitarbeiter der Ministerin hat dann noch ergänzt und hat gesagt, die OZG-Restmittel des BMI, die dürfen auch in 2024 explizit nicht verwendet werden. Also das hat man inzwischen offenbar entschieden. Die verfallen einfach oder füllen ein Loch bei Christian Lindner in der Hosentasche oder so. Und es ist immer noch offen. Jetzt laufen ja schon aktuell die Haushaltsverhandlungen los für 2025. Es ist noch offen, ob es da überhaupt Mittel gibt. Aber es hätte schon eine Ansage gegeben aus dem Hause Christian Lindner vom BMF. Da, wo der Bund die Federführung hat für ein bestimmtes Online-Zugangsgesetz-Thema, da soll die Umsetzung zwingend aus dem jeweiligen Ressort finanziert werden. Wenn also das Bundesbauministerium Federführung hat für sowas wie ein digitaler Bauantrag, werden dann im nächsten Jahr wahrscheinlich andere Themen sein, dann muss diese Finanzierung auch aus dem eigenen Bauministeriumhaushalt erfolgen. Und ehrlich gesagt, das ist ja auch ein bisschen ein No-Brainer. Also ich verstehe das BMI, dass sie sagen, die digitalen Themen der jeweiligen Fachministerien müssen die auch selber finanzieren. Und bin ziemlich geschockt, wie wenig sich das Bauministerium selbst für Verwaltungsdigitalisierung im eigenen Fachspektrum verantwortlich fühlt. Naja, dann Lieblingsthema Standards. Immerhin wurde uns mitgeteilt, dass überall offene Standards zur Anwendung kommen, dass alle offenen Standards auch zur Nachnutzung zur Verfügung stehen, dass man als Bund aber auch gleichzeitig nicht so viele Standards verpflichtend vorgeben kann. Deswegen auch ersatzweise bringt sich das Ministerium in zwei spezifische Standardisierungsgremien ein. Da gibt es also ein solches Gremium für digitale Zwillinge für Städte. Noch nie von gehört von diesem Gremium. Und es gibt noch ein anderes Standardisierungsgremium, das befasst sich mit urbanen Datenplattformen. Beim Thema Standards, ich muss auch mal was Nettes sagen, schien mir da die Ministerin schon auf dem richtigen Pferd zu sitzen. Die ist da sehr engagiert. Und sie hat auch verstanden, wie wichtig es ist, dass man einheitliche Standards benutzt. Sie hat nämlich auch länger erklärt, dass man eigentlich in Deutschland ganz anders digitalisieren müsste. Und dass man da auch eine politisch-systemische Frage stellen muss und dass man die endlich mal angehen muss. Dass es nämlich auch wenig bringt, wenn sie jetzt tolle offene Standards erstellen als Ministerium, die Länder die aber gar nicht benutzen. Und wenn dann 16 unterschiedliche Standards entstehen, ist es ja auch ein bisschen gaga, weil Insellösung. Sie hat also deswegen nochmal unterstrichen, und da spricht sie mir so aus dem Herzen, Leute, dass es verbindliche Standards braucht. Also dieser Wildwuchs in den Ländern, den müssen wir beenden. Und sie sagt, dass es da auch Grenzen des Grundgesetzes gibt. Denn das kommt natürlich aus einer Zeit, da hatten wir ja keine digitale Gesellschaft. Da hat man gesagt, der Bund macht ein Gesetz und die Länder setzen das dann um und dann muss das halt funktionieren. Heute haben wir aber eine digitale Gesellschaft und da müssen Prozesse digital kompatibel sein miteinander. Da werden über föderale Grenzen hinweg Daten ausgetauscht oder sollten austauschbar sein. Und da muss es eben leichter möglich sein und mit dem Grundgesetz offenbar vereinbarer als bisher, dass man da verbindliche Standards vorgibt. Es ist, soweit ich weiß, nicht ausgeschlossen im Grundgesetz. Also man kann das schon machen. Auch im aktuellen Entwurf des OZG 2.0-Gesetzes stehen ja gewisse Standards als verbindlich drin. Aber auch deshalb ist es zum Beispiel im Bundesrat gescheitert, weil Nordrhein-Westfalen und Bayern das nicht lustig fanden und jetzt den Vermittlungsausschuss angerufen haben. Apropos Standards. Am Ende des Podcasts erzähle ich euch noch kurz was zur Entwicklung von Standards für die Verwaltungsdigitalisierung. Da habe ich nämlich mal wieder eine schriftliche Frage gestellt und die Antworten darauf, die waren echt krass. Aber wir bleiben jetzt mal im Bauministerium. Das gibt es dann am Ende des Podcasts. Wir haben natürlich auch über das Thema Smart Cities gesprochen. Dieses gigantische, ihr erinnert euch, ungefähr 800 Millionen Programm. Da wollten wir wissen, was kam denn so bei raus? Was ist der Stand? Also dieses Projekt war offenbar eine gigantische Herausforderung für dieses neue Ministerium. Man muss sich mal überlegen, das war ja frisch gegründet worden und noch so mitten im Aufbau und schwupps hat es auf einmal 800 Millionen. Die sind gar nicht so leicht auszugeben, wenn man das sinnvoll vergeben will. Das war eine besondere Herausforderung. Manche dieser Aufträge, die da vergeben worden sind, die waren ja sogar direkt im Verantwortungsbereich Bund, also zum Beispiel dieser digitale Gebäudezwilling. Aber die meisten dieser Projekte lagen in Verantwortung von Ländern und Kommunen. Und da gab es ja auch gleichzeitig Corona, die sind also nicht so ganz hinterhergekommen. Alles ist ein bisschen langsamer als geplant. Aber man will über alles das noch eine Inhouse-Evaluation machen. Und immerhin, man hat beschlossen, alles komplett in Open Source zu machen und einen engen Austausch mit der entsprechenden Community zu führen. Also das fand ich schon ziemlich cool. Aber sowas habe ich in cool auch schon mal bei der Konjunkturpaketförderung zum Online-Zugangsgesetz gelesen. Da stand es auf dem Papier und es spielte gar keine Rolle in der Praxis. Also habe ich natürlich vorgewarnt, mal nachgefragt, Wird denn dieses Open Source auch nachgehalten? Also bei den BMI-Förderprojekten war das ja mitnichten so. Aber da ist man offenbar hinterher. Also wie bei den Standards, auch hier hatte ich eher einen positiven Eindruck. Da wurde gesagt, ja, ja, da guckt man ganz genau hin. Die Vertreterin Mitterhuber aus dem Bauministerium hat beschrieben, dass man wirklich jeden einzelnen Förderantrag ganz genau geprüft hat, ob das wirklich Open Source ist. Das war eine harte Förderbedingung. Es wurde auch jede einzelne proprietäre Schnittstelle genau geprüft, wie und was da genutzt wird und ob das unbedingt sein muss. Und da denke ich mal, es gibt sie noch, die guten Nachrichten. Wobei ich mir immer noch nicht ganz klar ist, ob das tatsächlich nur eine Prüfung des Förderantrags auf dem Papier war oder ob auch später hinterher einer überprüft hat, ist das wirklich Open Source? Finde ich das irgendwo auf GitHub oder auf Open Code? Also ist das als Open Source verfügbar? Aber es ist ehrlich gesagt schon, selbst wenn es so ist, wie es sich angehört hat, eine Prüfung auf dem Papier erstmal mehr als es bei den anderen gegeben hat. Ja, die Gelder sind sehr langsam abgeflossen. Das habe ich, glaube ich, schon mal angedeutet. Das hatte damit zu tun, dass dieses Ministerium ja quasi noch ein Start-up war. So hat die Ministerin das selber bezeichnet. Und dass es auch ein ganz neues Förderprogramm war, das dann aber gleich so von 0 auf 1000 gestartet ist mit diesen ominösen 800 Millionen. Und gleichzeitig aber die Städte, ne, Corona und so, völlig überfordert waren, das umzusetzen. Die Projekte sind aber nicht gestoppt. Also die sind einfach nur verzögert. Wobei das auch ohne viele Mittel und ohne Corona oft vorkommt im Bund. Also insofern war sie optimistisch, dass das noch kommt. Ich wollte aber auch wissen, immerhin steht ja im Koalitionsvertrag dieses Smart City Kompetenzzentrum drin. Davon hört man aber nichts. Und ich wollte wissen, kommt es denn noch? Also kommt es irgendwann in dieser Legislatur noch? Die ist ja gar nicht mehr so lang. Im Prinzip ein gutes Jahr. Also in a nutshell würde ich das jetzt mal zusammenfassen in: Nö, kommt nicht. Die längere Fassung war, die finanziellen Rahmenbedingungen sind schwierig. Man kann keine definitive Aussage machen. Das hängt von den Haushaltsverhandlungen ab. Aber ehrlich gesagt, so wie man Lindner kennt, kommt da nichts. Vielleicht findet er ja den Begriff Smart City geil, aber ich glaube nicht. Später hat die Ministerin Geiwitz noch erklärt, dass es natürlich trotzdem wichtig ist, Wege zu finden, wie diese Learnings, die man da bei diesen 70 Projekten gesammelt hat, nicht nur bei diesen Modellkommunen bleiben, sondern dass man die auch anderweitig teilen kann, auch wenn man nicht viel Geld dafür hat, so ein Kompetenzzentrum, das diesen Zweck erfüllen sollte, aufzubauen. Also dass man andere Austauschformate sucht, zum Beispiel den Smart City Kongress, den soll es in demnächst in Leipzig geben und eben irgendwelche anderen Methoden. Es sterben auch nicht alle Projekte aus. Also zum Beispiel findet manches auch in anderen Ministerien statt. Im Bundesbildungs- und Forschungsministerium zum Beispiel soll es ein größeres Forschungsprojekt geben zum Thema digitaler Zwilling von Städten. Da gibt es ja ein echt Wahnsinnspotenzial für die Städteplanung mit Simulationen für den Klima-Impact, mit Simulationen, ja, wenn ich hier Häuser höher baue, was macht das dann mit dem Wind, der da durchpustet, mit der Sauerstoffversorgung oder mit der Feinstaubversorgung, die man ja eher nicht haben will. Man will den Feinstaub wegpusten. Aber was macht das auch mit der Erwärmung zum Beispiel? Beton heizt sich auf und gibt nachts Strahlung ab, alles solche Sachen. Auch für die Verkehrsplanung, ne? Wenn ich hier eine Haltestelle mache oder den Takt verdopple, wie wirkt sich das aus? Das alles kann man mit diesen digitalen Zwillingen schön machen. Aber Smart Cities ist eine schöne Sache. Es gibt aber in Deutschland ja nicht nur Cities, sondern auch ländliche Regionen. Und es war eigentlich immer wieder die Rede von Smart Cities und Smart Regions. Deswegen gab es natürlich auch Fragen, die sich mit dem Thema beschäftigt haben. Was heißt das denn jetzt für den ländlichen Raum? Das fand ich nicht super befriedigend, was da kam. Also zum einen hieß es nur, dieses Smart City Förderprogramm, das konnten auch super klitzekleine Kommunen in Anspruch nehmen, also auch im ländlichen Raum. Und man würde mit dem Landwirtschaftsministerium zum Thema ländlicher Raum total gut zusammenarbeiten. Da gibt es wohl irgendwas, das nennt sich smarte Landregionen für bessere Daseinsvorsorge im ländlichen Raum, also digitale Gesundheitsdienste, Coworking, solche Sachen. Aber im eigenen Hause würde man zum Beispiel sowas fördern wie Ankerorte des digitalen Wandels im ländlichen Raum. Zum Beispiel für niedrigschwellige Bildungsangebote, wo ich mir sowas vorstelle, wie Senioren lernen, mit dem Handy umzugehen oder Online-Banking zu machen, also so Dinge. Und also wenn ich es mir so überlege, ja, ihr habt ja vielleicht schon mal von unserem super mega geilen Verstehbahnhof in Fürstenberg gehört, der schönste Makerspace Deutschlands, der ganz tolle Sachen kann. Der ist quasi ein Bilderbuch-Ankerort des digitalen Wandels im ländlichen Raum. Und der braucht natürlich auch immer Förderung. Übrigens, kleine unparteiische, nicht unparteiische Werbung. Wir nehmen auch Fördermitglieder. Also wenn ihr Fördermitglied werden wollt, www.verstehbahnhof.de ist der Link, den ihr sucht. Aber ich wollte ja eigentlich davon reden, dass mich deswegen so ein Förderprogramm des Ministeriums natürlich auch interessiert, aus ehrenamtlichen Gründen. Deswegen habe ich auf der Homepage des Ministeriums natürlich mal in das Suchfeld entsprechende Wörter eingegeben und da findet sich leider nichts. Ich frage da aber mal nach in irgendeiner Art und Weise. Spannend war auch, dass immer wieder von einem sogenannten Smart Cities Stufenplan die Rede war. Ich habe darüber auch in Medien schon gelesen, also der Tagesspiegel Background zum Beispiel schrieb darüber, ich verlinke euch das, da war von Arbeitspapierchen die Rede, von einem Beirat, wer da alles so drin ist. Das wurde dann auch in dieser Debatte im Ausschuss erwähnt. Also die Ministerin beschrieb, Kommunen sind da drin, Stadtwerke, Zivilgesellschaft. Aus dem Tagesspiegel konnte ich lesen, dass PolitikerInnen der Ampel sämtliche drin sind. Also aus jeder Ampelpartei sind da PolitikerInnen drin, aus dem Bundestag. Dann ging es immer wieder um irgendeinen Marktplatz, der da wohl vorkommt in diesem Smart Cities Stufenplan. Aber ich eier hier so rum, weil ich hatte keinerlei Informationen dazu. Ich konnte halt nur in so einem Zeitungsartikel drüber lesen. Dann gebe ich das in der Suche ein auf der Homepage des Ministeriums. Da gibt es nichts zu Stufenplan, keinen einzigen Hit. Also habe ich natürlich gefragt, wo finde ich denn alle diese Infos? Also irgendwie wissen ja manche Parteien davon. Ich nicht. Warum ist die Linke da eigentlich nicht in diesem Beirat eingebunden irgendwie? Und da hieß es aber von der Ministerin, oh, gar kein Problem, gerne führen wir Gespräche auch mit der Linke, Einladung folgt. Also hat sich ja schon mal gelohnt, das anzusprechen. Aber ich habe dann noch mal erwähnt, so Infos auf der Homepage wären trotzdem nicht schlecht. Denn ich weiß jetzt ehrlich gesagt ja immer noch nicht, was ist denn das für ein Stufenplan? Welche Stufen denn? Was wird da von wem auf welchen Stufen gemacht? Keine Ahnung. Danach fragen konnte ich nicht, weil ich habe ja nur halbierte Redezeit, ihr erinnert euch. Ja, wie immer kam auch das Thema Nachhaltigkeit irgendwo vor. Und in diesem Fall bei dem BIM, bei diesem Building Information Model, hat sie gesagt, spielt das eine Rolle, aber auch bei einem sogenannten digitalen Ressourcenpass. Das sind also beides Projekte für mehr Nachhaltigkeit. Dieses BIM, das war das Ding, was den digitalen Zwilling eines Gebäudes so die ganze Lebensdauer abbilden soll als digitales Modell. Und mit diesem digitalen Ressourcenpass soll es damit langfristig Informationen geben, welche Materialien eigentlich wo verbaut sind. Was für ein Dämmmaterial ist da unterm Dach? Was ist in den Wänden verbaut? Na, ist da Stahlbeton drin oder Hanfschäben oder Stroh oder keine Ahnung? Also heute kriegt man von ganz vielen bisschen älteren Gebäuden einfach keine Informationen mehr. Man muss dann also, das beschrieb sie ein bisschen unterhaltsam, archäologische Expeditionen machen, um herauszufinden, woraus eigentlich ein Haus gebaut ist. Was natürlich wichtig ist, wenn ich es zum Beispiel abreißen will und überlege, was mache ich denn mit dem Müll? Ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber Bauabfall hat, glaube ich, von sämtlichen Müllbergen den allergrößten Anteil. Ich weiß es nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, es war sowas in der Größenordnung 40%. Also gigantisch viel. Und Müll ist ja nicht gleich Müll. Also man kann viel Müll auch als Ressourcen betrachten. Und genau das ist der Plan. Sie meinte, künftig soll es möglich sein, im Prinzip eine Stadt auch als Rohstoffmine zu betrachten, also als eine Art Ressourcenspeicher, für den es auch eine Datendoku gibt, wo man dann also gucken kann, wo ist denn was verbaut. Was ich mich allerdings frage, also jetzt nur so für mich, nicht im Ausschuss, keine Zeit und so, was macht man denn in 100 Jahren mit so einem digitalen Ressourcenpass von 2024? Also ich frage mich das schon, gerade wenn man von Gebäuden redet, die 100 Jahre stehen sollen, wie man die Langzeitspeicherung gelöst hat. Das ist nämlich generell immer ein sehr, sehr großes Problem. Also in meinem Leben habe ich schon die verschiedensten Arten von Speichermedien durchgehabt, von Floppy-Disks und anderen Disks, also USB-Sticks, alle Arten Anschlüsse. Na, ihr kennt das ja alles. Naja, die lustigste Antwort, die will ich euch aber auch nicht vorbehalten. Da habe ich nämlich gefragt nach der Digitalstrategie des Ministeriums. Das auf einer Webseite des Digital Service, das ist so eine GmbH im Eigentum des Bundes, die digitale Dienste entwickeln, auf deren Webseite steht so unter alles, was sie so machen, ein Projekt, das nennt sich Erarbeitung der initialen Digitalstrategie für das BMWSB, also das Bundesministerium für Wohnen, Städtebau und Bauwesen. Kann man ja mal nachfragen, was jetzt damit ist. Ich hatte da auf der Webseite natürlich auch nachgeguckt, also auf der Homepage, habe also gesucht nach der Digitalstrategie, nichts. Danach gefragt, antwortet Ministerin Geiwitz, wir arbeiten daran, aber wir sind ja schon stolz, dass wir eine Webseite haben, die im jetzigen Zustand ist. Wir haben auch ganz viel Digitalisierung im Haus verankert. Dann haben wir ja die Themen Wohngeld und Bauantrag und digitale Bürgerbeteiligung. Ich habe euch das ja alles schon erzählt. Aber fertig sei man noch nicht. Also habe ich nochmal gefragt, ja, wann kommt denn diese Digitalstrategie? Das hat sie dann abgegeben an ihren Mitarbeiter und dann hat er mich völlig verloren. Der erzählte nämlich, wir sind das erste vollkonsolidierte Ressort beim ITZ-Bund. Insider verstehen, was er damit sagen wollte. Es gibt nämlich dieses riesengroße Projekt der IT-Konsolidierung des Bundes, wo also sowohl die Anwendungen als auch zum Beispiel die Rechenzentren, also wo Dinge betrieben werden, irgendwo zentralisiert werden sollen, und zwar beim zentralen IT-Dienstleister des Bundes. Und damit sind die schon fertig. Toll, die sind ja auch gerade erst geboren worden als Ministerien. Da gibt es ja nicht so viel zu konsolidieren. Aber was hat das mit meiner Frage zu tun, wann Ihre Digitalstrategie kommt, in welchem Zustand sie ist? Dann erzählt er weiter, die Etablierung der Datenlabore sei ja nicht so ganz einfach, weil er keine eigenen Systeme mehr hat, weil die sind ja jetzt, werden betrieben vom ITZ-Bund. Da habe ich dann mal kurz unterbrochen und habe gesagt, aber ich habe doch nach der Digitalstrategie gefragt. Also wann kommt die denn? Und dann erzählt er weiter, ich war sehr verwirrt, dass also in der Digitalstrategie des Bundes, da ja sie drinne wären mit dem Smart City Projekt und diesem Building Information Models, und die gäbe es ja schon, aber bei den Datenlaboren, die da offenbar auch drin stehen, da geht ja die Zeitplanung erst, wenn man eine technische Umsetzungsmöglichkeit gefunden hat. Und da sei man gerade dran und man rechnet danach damit, das noch im Sommer 24 irgendwie da so Pläne machen zu können. Also in der Schule hätte ich jetzt gesagt, Thema verfehlt, setzen. Also echt, was war so schwer an der Frage, was der Stand der Digitalstrategie des BMWSB ist? Und ehrlich gesagt, ich glaube, die haben nicht nur keine, die haben auch gar nicht vor, eine zu haben. Die haben überhaupt nicht verstanden, warum sie eine haben sollten. Und das finde ich dann schon ein bisschen beunruhigend. Ein anderes Thema, das ja immer wieder mal so ein bisschen beunruhigt, ist das Thema IT-Sicherheit. Da hätte ich ja gerne selbst ganz viele Dinge dazu gefragt. Zum Beispiel, wie man denn hilft, Kommunen besser vor Ransomware-Attacken zu schützen. Aber halbierte Redezeit und so. Da haben andere zumindest danach gefragt, was man da auf dem Schirm hat zu dem Thema. Und es gibt offenbar einen regelmäßigen Jofix mit dem BSI, aber auch mit dem Städte- und Gemeindetag. Und man hat gemeinsam mit der Stiftung Neue Verantwortung da was entwickelt, nämlich einen sogenannten digitalen Cyber-Security-Kompass für Sicherheitsaspekte. Ich verlinke euch den, aber ich gebe auch zu, ich habe mir den selber noch nicht angucken können. Immerhin scheint aber eine gewisse Awareness dafür da zu sein. Ja, was ist so mein Fazit zum Besuch der Bauministerin? Also eine eigene Digitalstrategie haben sie nicht, nicht in Arbeit. Die irre Haushaltspolitik der Ampel hat sich auch in diesem Gespräch gezeigt. Also 800 Millionen Euro auf ein Mammutförderprojekt zu werfen für ein Ministerium, das sich gerade erst mal selber aufbauen muss und sich völlig zu Recht als Start-up versteht, aber dann keine Kohle zu haben für elementare Digitalisierung der Verwaltung, 0 Euro für die Online-Zugangsumsetzung 2024. Das, liebe Leute, finde ich wirklich absolut unfassbar. Also, das geht echt überhaupt nicht. So kann man die wirklich riesigen Potenziale auch in diesem Geschäftsbereich einfach nicht ausschöpfen. Der Impact im Baubereich, der wäre so riesig, erinnert euch an die Leitsordner, die man nicht mehr tragen muss. Und dann haben wir diesen krassen Personalmangel und so einen riesen Wohnungsbaubedarf. Also das verstehe ich wirklich nicht. Aber ich will auch zum Schluss noch mal loben, dass man in diesem Ministerium immerhin das Thema verbindliche Standards und Open Source verstanden hat. Zumindest kam das für mich so rüber. Ja, unsere nächsten beiden Themen gehen ein bisschen fixer. Und zwar hatten wir einmal die EU-Verordnung zur Transparenz und Personalisierbarkeit politischer Werbung. Das hatten wir im Januar und im Mai 2023 schon mal im ADI, also im Digitalausschuss. Ich verlinke euch dazu die Podcast-Folgen Nummer 8 und Nummer 15. 0815 sozusagen. Und völlig geräuschlos und echt ist auch an mir vorbeigegangen, wurde diese Verordnung am 27. Februar diesen Jahres vom Europäischen Parlament beschlossen, paar Tage später vom Rat auch angenommen. Also da gab es echt kaum Medienberichte und das, obwohl es so wahnsinnig wichtig ist. Vielleicht liegt es an der schlechten Nachricht, die es jetzt gleich vorneweg gibt. Die tritt nämlich erst vernünftig in Kraft ab Oktober 2025. Nach der EU-Wahl und sogar nach der Bundestagswahl. Das finde ich wirklich Mist. Das ist eine verpasste Chance. Aber worum geht es da eigentlich? Also im Prinzip geht es darum, den Digital Services Act in einem spezifischen Thema zu verschärfen, nämlich in Bezug auf politische Werbung. Das Ziel ist, uns Wählerinnen und Wähler vor unlauterer Manipulation bei Wahlen zu schützen. Inhaltlich ist zum Beispiel in den 3 Monaten vor einer EU-Wahl politische Werbung komplett verboten, wenn das Geld dafür von außerhalb der EU kommt. Also nichts mit Putin bezahlt oder solche Sachen. Oder irgendwelche US-Einflussnahmen gibt es ja auch. Der Steve Bannon, glaube ich, wollte hier rumfinanzieren. Also sowas wäre für die EU-Wahl 3 Monate vorher verboten. Aber wichtiger vielleicht noch sind andere Bereiche. Da gibt es also einmal Kapitel 2 der Verordnung. Der regelt kommerzielle politische Werbung. Und zwar unabhängig davon, ob die jetzt personalisiert, also targeted ist oder nicht. Kommerzielle politische Werbung muss also gut als solche erkennbar sein und die Identität des Sponsors muss transparent sein. Also diese Transparenzbekanntmachung, die ist verpflichtend und muss auch sämtliche aggregierten Beträge einer Kampagne enthalten, also die Gesamtsumme von allem. Und neben dieser kommerziellen politischen Werbung, die also zielgerichtet sein kann oder nicht, personalisiert oder nicht, gibt es noch Kapitel 3 der Verordnung, da geht es ausschließlich um personalisierte sogenannte Political Targeting Werbung. Und da wiederum sind die Vorschriften, die muss dem Betroffenen transparent sein. Der Mechanismus, wonach sie personalisiert wurde, muss nachvollziehbar sein. Zum Beispiel, du bist Einwohnerin in Brandenburg und in Brandenburg sind Landtagswahlen, du bist über 18, solche Sachen vielleicht. Und es muss aber eine Opt-in-Verpflichtung geben. Also ich muss zustimmen. Ganz verboten ist das Targeting mit sogenannten sensiblen, personenbezogenen Daten. Da gibt es einen Artikel in der Datenschutzgrundverordnung, der definiert, was solche besonders sensiblen Daten sind. Das ist verboten. Das sind so Sachen wie sexuelle Orientierung, politische Überzeugung, Gesundheitsdaten, religiöse Zugehörigkeit, also so Sachen sind da. Alle anderen Daten, also auch personenbezogene, die darf man fürs Political Targeting verwenden, wenn man aktiv eingewilligt hat. Und damit ihr jetzt nicht alle naslang noch mehr Cookies wegklickern müsst, soll es eine Do-Not-Track-Generaleinstellung im Browser dafür geben, für diese politische Werbung, wo dann ihr dann gar keine solche politische Werbung mehr bekommt, die targeted ist, also da eure Daten nicht für gesammelt werden. Was mir nicht ganz klar ist, ob das wirklich dieses Do-Not-Track nur ausschließlich für politische Werbung macht oder ob man dann sämtliche dieser Cookies los wird, auch für alle anderen personalisierten Werbesachen. Das wäre natürlich mega geil, aber ich weiß es nicht genau. Diese Do-Not-Track-Geschichte, die habe ich gelesen in einem Blogpost von Patrick Breyer, den verlinke ich euch. Der ist Abgeordneter im Europaparlament und beschreibt das ein bisschen ausführlicher. Wir als Linke haben da übrigens eine ganz spezifische Position. Also wir sagen nicht, ja, die einen Daten darfst du, die anderen personenbezogene Daten darfst du nicht. Wir sind der Meinung, personalisierte Werbung, Online-Werbung gehört komplett verboten. Die ist eine Grundlage für Datenkapitalismus, die greift unser aller Privatsphäre an. Die ist wirklich auch eine Gefahr für freie Meinungsbildung und die schafft am Ende ein Zweiklassennetz. Denn du kannst entweder mit deinen Daten zahlen oder mit Geld zahlen, ja, da hast man Privacy für Reiche und so weiter. Also das funktioniert so nicht. Und wenn man differenziert und sagt, diese einen Daten darfst du benutzen, die anderen nicht, wer will das wie kontrollieren? Also das ist sehr schwer kontrollierbar, deswegen wir sind dafür, personalisierte Online-Werbung gehört verboten. Dann hätte man auch diesen ganzen Cookie-Terror übrigens nicht mehr. Der wäre dann automatisch ausgestorben. Naja, diese zweiten Vorschriften übrigens für personalisierte Werbung, die gelten auch für nicht kommerzielle politische Werbung. Und daraus ergab sich in der Vergangenheit die Debatte, wann ist denn eigentlich eine politische Meinungsäußerung politische Werbung? Da gab es also in den letzten Jahren auch diverse offene Briefe von der Zivilgesellschaft, aber auch von Google zum Beispiel, wo man die politische Meinungsäußerung in Gefahr sah. In dieser finalen Verordnung, wie sie verabschiedet wurde, da hat man das recht klar abgegrenzt. Für wen gelten die Regeln zu dieser zielgerichteten politischen Werbung und für wen gelten sie nicht? Also Behörden, Zivilgesellschaft und Stiftungen sind davon ausgenommen. Aber soweit ich das verstanden habe, ist nicht ganz klar, finde ich, soweit ich es verstanden habe, ist zum Beispiel eigennützige politische Werbung von Plattformeigentümern weiterhin erfasst. Also mal so rein fiktiv. Ein völlig abwegiges Beispiel, also natürlich nicht abwegig. Elon Musk weist seine Mitarbeiter bei X an, Beiträge, die sich positiv über Trump äußern, personalisiert anzuzeigen. Aber er lässt sich dafür ja kein Geld zahlen. Er macht das einfach, weil er Trump geil findet. Ne? Das ist meines Wissens von der Verordnung erfasst. Müsste dann Transparenzanforderungen erfüllen, müsste ein Opt-in erfordern und darf auch keine sensiblen personenbezogenen Daten sowieso nicht benutzen. Aber trotzdem bleiben noch grauere Bereiche übrig. Also ist es zum Beispiel anwendbar, wenn Musk Beiträge pro Trump pusht, aber derjenige, der die Beiträge geschrieben hat, weiß davon gar nichts. Also gilt es dann überhaupt noch als Werbung? Muss der Beitragsschreiber das wissen? Und was ist, wenn er die Werbung gar nicht personalisiert macht, also nicht nur bestimmten Menschen anzeigt, sondern sagt, scheiß drauf, ganz Twitter weltweit kriegt jetzt die Trump-Tweets amplifiziert, also algorithmisch bevorzugt und besonders heftig angezeigt. Das ist auch unklar, ob das dann den Regeln unterliegt. Frühere Fassungen haben nämlich den Begriff Amplifizierung für solche Fälle explizit noch drin gehabt. Der steht jetzt aber nicht mehr da. Nun ja, also das klärt sich sicher irgendwann noch. Für diese Wahlen sowieso zu spät, weil tritt ja erst am 10. Oktober 2025 in Kraft. Weil das zu spät kommt, haben aber EU-Parteien schon einen zumindest KI-Verhaltenskodex unterzeichnet und die Europäische Kommission hat einen Leitfaden herausgebracht für einen fairen Wettbewerb bei politischer Werbung, der sich richtet an Plattformen und an Suchmaschinen. Aber natürlich ist das nur unverbindlich. Das verlinke ich euch auch, den ganzen Kram in den Shownotes. Ihr könnt es euch also angucken, aber es ist natürlich was anderes, ob ich es verbindlich habe oder nicht. Im Ausschuss zu dem Thema war das BMDV vertreten mit Staatssekretärin Kluckert. Auch das war ein öffentlicher Tagesordnungspunkt. Also wenn ihr viel Zeit habt, guckt es euch ganz an. Ich verlinke es euch wie immer. Ich selber hatte übrigens monströse 2,5 Minuten Redezeit bzw. Frage- und Antwortzeit. Aber zuerst kam Staatssekretärin Kluckert mit ihrer Intro. Hat nochmal klargestellt, dass diese Verordnung sowohl für Online- als auch für Offline-politische Werbung gilt, also nicht bloß für Plattformen, dass es erstmals eine Legaldefinition des Begriffs politische Werbung gäbe und dass persönliche Meinung und Kommunikation aus öffentlichen und staatlichen Quellen da natürlich nicht drunter fällt. Außerdem wird eine Errungenschaft des Europaparlaments, die haben das durchgesetzt, ein europäisches Archiv für Online-Anzeigen politischer Werbung eingerichtet. Also welcher Sponsor, welche Mittel, wie viel Kohle also, für welche Partei, welche Wahlen und welche Werbung überhaupt. Ne? Die Werbung selber wird da auch hinterlegt. Und sie hat betont, es deckt die komplette Kette ab, von der Datenbereitstellung über Agenturen bis zur Verbreitung auf irgendwelchen Plattformen. Also in der Nutshell gibt es Political Targeting nur noch nach Zustimmung, nie auf Basis besonders sensibler Daten und nie bei Menschen, die im Wahljahr das Wahlalter nicht erreicht haben. Wir fragen uns jetzt alle, woher soll das jetzt die Plattform so genau wissen, wie alt man ist? Aber Staatssekretärin Kluckert war überzeugt davon, die Plattformen wissen immer, wie alt die User sind. Und ansonsten ist die Aufsicht dafür zuständig, das zu kontrollieren. Wenn Verstöße erfolgen, sollen sie finanziell sanktioniert werden. Die nächsten Schritte für die Bundesregierung sind ein Gesetzentwurf, einen Referentenentwurf zu machen, der ist in Arbeit, sich zu überlegen, wer soll für die Aufsicht zuständig sein und welche Sanktionen soll es eigentlich geben. Und damit sind wir in die Debatte gegangen. Da ging es um so Sachen wie Zeitplan, Vorgehen, Governance. Für euch zusammengefasst, man orientiert sich da an der Erfahrung mit dem Digital Services Act. Nichts Genaues weiß man aber noch nicht. Es soll auf jeden Fall noch in dieser Legislatur passieren. Muss ja auch. Also das Gesetz muss vor der Sommerpause verabschiedet werden, sonst kann es ja gar nicht im Oktober 2025 in Kraft treten. Und es soll bis diesen Sommer schon der erste Referentenentwurf kommen. Also mal gucken, ob sie es schaffen. Es sind ja eigentlich nur noch ein paar Wochen bis zur Sommerpause des Parlaments. Die Aufsichtsbehörde, das könnte auch der digitale Dienstekoordinator sein. Für das DSA macht das ja die Bundesnetzagentur. Das steht auch in der Verordnung so drin, dass die das sein könnten. Aber es könnte auch wer ganz anders sein. Da gibt es offenbar noch keine Tendenz. Aber ganz klar ist, da sind ja auch Datenschutzfragen betroffen und für die sind die Datenschutzaufsichtsbehörden der Länder zuständig. Zum Prozess selber wollten wir natürlich wissen, wie erteilt man denn zum Beispiel diese Einwilligung? Also eigentlich könntet ihr euch ja denken, ne, das ist die Antwort war, es Aufgabe der Plattform, wie die das machen, aber das wird so sein wie immer. Da kommt also so ein Pop-up, das fragt, darf ich dir personalisierte politische Werbung schicken? Und dann sagst du halt, nein, vermutlich, hoffe ich. Aber hier nochmal der Hinweis, es soll ja in dem Browser möglich sein, eine Do-Not-Track-Einstellung global einzurichten und dann kriegt man diese ganzen Pop-ups nicht. Ich wollte wissen von Daniela Kluckert, ob denn wie beim DSA ein Meldeverfahren geplant ist für Nutzende. Also gibt es da auch so eine nutzerfreundliche Plattform, wenn ich dann Verstoß vermute, weil ich da zwar Nein geklickt habe und trotzdem komische Werbung kriege oder es nicht, die Transparenz nicht eingehalten worden ist, also einfach die Regeln verletzt wurden, ob es da eine Meldeplattform gibt. Das ist noch nicht entschieden, also offenbar ist da noch alles offen, aber aus ihrer Sicht spricht doch nichts dagegen, dass man so eine Art Portal schafft, wo sich Nutzende melden können. Vielleicht dockt man das ja an das andere Meldeportal einfach an, könnte ich mir vorstellen. Aber eine ganz wichtige Frage ist auch noch, ich habe ja gesagt, für das Political Targeting sind sensible Daten verboten. Aber wir wissen ja vom Skandal mit Cambridge Analytica und aus der Erfahrung, dass der Schutz sensibler personenbezogener Daten sich wahnsinnig leicht umgehen lässt. Ethnische Herkunft zum Beispiel darf man nicht benutzen, aber ich kann ja die sprachliche Präferenz angucken. Religion darf ich nicht benutzen, aber ich kann ja gucken, ob einer Zuckerfest Weihnachten nur nach Chanukka feiert. Und zumindest kann man da ja gewisse Rückschlüsse draus ziehen. Reicht denn da diese Verordnung als Schutz? Kann man da noch was verbessern, war meine Frage. Daniela Kluckert hat dann erstmal ein bisschen ausgeholt und gesagt, wir sind uns ja alle einig. Politische Werbung will man ja nicht generell verbieten. Nee, haben wir auch nicht von gesprochen. Politik gehört ja zur Demokratie und Werbung für Politik gehört auch dazu und ist nicht per se schlecht. Habe ich auch nicht gesagt. Ich bin Politikerin, ich mache Werbung für meine Arbeit. Ich stehe an Ständen auf Straßen herum und verteile Flyer. Also ja, Werbung für Politik gehört dazu. Naja, und dann kam von ihr nochmal Plattform wissen, wie alt man ist, welches Geschlecht man hat, also auch sensible Daten. Diese Daten dürfen sie aber schlicht nicht benutzen. Also selbst dann, wenn man irgendwo angekreuzt oder eingetragen hat, irgend so ein sensibles Datum. Aber das war ja nicht meine Frage. Also ich hatte ja nach indirekten, nach Proxy-Daten gefragt für Religion, für sexuelle Präferenz etc. Und habe dann auch keine Antwort drauf gekriegt. Und bei der Nachfrage, wie soll denn das dann, wer soll das wie überprüfen, ob die nicht so eine Proxys benutzt haben, hieß es nur, das machen dann halt die Aufsichtsbehörden. Aber ihr könnt euch vorstellen, so easy geht es nicht. Ja, Einflussnahme aus Drittländern im Zusammenhang mit Wahlen ist ein heiß diskutiertes Thema. Da wollte jemand wissen von den Abgeordneten, ob denn nur so Finanzierung aus dem Ausland 3 Monate vor der Wahl für EU-Wahlen, ob das jetzt echt genug ist. Daniela Kluckert meinte, das ist natürlich besser als nichts, da hat sie recht. Aber dass selbstverständlich die Gefahr ausländischer Beeinflussung weiter real ist, das kann man auch nicht 100%ig verhindern. Denn man kann ja viele Dinge machen, die sind gar nicht politische Werbung, Auftrag einer Partei. Man kann auch einfach bestimmte Themen setzen, die die Agenda bestimmter Parteien bedienen. Man kann auch ganz bestimmte disruptive Desinformationen verbreiten. Und ein aktuelleres Beispiel, das sie auch zitiert hat, war diese Fake-Kampagne über Bettwanzen in Paris, direkt zu den Olympischen Spielen in Paris. Das hat sich später herausgestellt als von russischen Trollfabriken gesteuert. Und sowas kann man natürlich einfach, das kriegt man nicht wegreguliert, ne? Die Gefahr bleibt. Ganz lustig fand ich, oder auch ein bisschen traurig, Fragen von der AfD, die dann meinten, ja, der Spiegel, der ist ja von der Bill Gates Foundation finanziert. Ist denn der Spiegel auch eine zu regulierende politische Werbung? Das ist natürlich kompletter Unfug. Kluckert hat dann auch klargestellt, es geht ja um Werbung und das bloße Finanzieren von Medien ist was ganz anderes. Ehrlich gesagt, es gibt ja auch sowas wie Pressefreiheit. Und ich habe auch mal erwähnt, es ist natürlich kein Political Targeting auf Basis personenbezogener Werbung, wenn ich als Bürgerin selber zum Kiosk gehe und mir einen Spiegel kaufe. Dann hat mich ja der Spiegel nicht angeworben, sondern ich, ne, hat die AfD offenbar nicht verstanden. Kluckert hat aber auch noch mal klar gemacht, dass es eine eindeutige direkte Kette geben muss bei der Finanzierung. Also eine Kausalkette von Geldzahlung von einem Dritten bis hin zu einem Artikel mit einem politisch werbenden Inhalt für eine bestimmte Partei. Es muss also einem politischen Akteur zuordnenbar sein, also einer Partei oder ihren Akteuren. Und das ist natürlich bei Spiegelartikeln so im Allgemeinen nicht der Fall. Ja, mein Fazit zum Thema Political Targeting. Für unser riesiges Superwahljahr kommt die Verordnung leider zu spät und auch für die Bundestagswahl. Es gibt diverse Unklarheiten bei der Abgrenzung von Begriffen. Es gibt noch Graubereiche und wir von der Linken sind immer noch der Position, nur ein Vollverbot des politischen Targetings oder überhaupt ein Vollverbot personenbezogener Online-Werbung wäre da eine sinnvolle Lösung. Weil so bleiben Aufsicht und Kontrolle super schwierig. Aber gespannt bin ich doch, ob dieser Do-Not-Track-Mechanismus eventuell nicht nur für politische Werbung wirkt, sondern auch auf alles andere. Das wäre schon echt mega geil. Als nächstes hatten wir diverse Wissenschaftler zu Gast. Das mache ich jetzt ein bisschen im Schnelldurchlauf. Da war nämlich die Expertenkommission zur Forschung und Innovation zum Thema KI und smarte Landwirtschaft da. Die haben ihr Gutachten vorgestellt. Die nennen sich selber EFI, Expertenkommission Forschung und Innovation. Die machen im Prinzip wissenschaftliche Politikberatung und machen so einmal im Jahr ein Gutachten zu Forschung, Innovation und wie toll Deutschland da so ist. Und die stellen das auch einmal im Jahr dem Digitalausschuss vor. Und es gibt übrigens sogar ein sogenanntes EFI-Dashboard, das verlinke ich euch auch. Da könnt ihr so sehen, das Innovationsverhalten der Wirtschaft, Patente, Unternehmensneugründung, alles, was so mit dem Thema grob zu tun hat. In diesem Jahr ging es um das Gutachten, also grundsätzlich darum, haben Fördermaßnahmen die gewünschten Ziele eigentlich erreicht? Was waren tatsächlich ihre Effekte? Und es geht auch um so Themen wie Mobilität in der Wissenschaft, auch international. Es geht um soziale Innovationen. Hier im Ausschuss haben aber nur zwei Themen gesprochen, nämlich über neue Technologien für eine nachhaltige Landwirtschaft und über künstliche Intelligenz. Wie immer gab es am Anfang eine kurze Intro. Die WissenschaftlerInnen, die befürchten, dass es durch die geopolitischen Zwänge und die innenpolitischen Spannungen immer mehr zu einer kurzfristig ausgerichteten Krisenbewältigungspolitik kommt, statt zu langfristiger Transformationsorientierung. Diese Einschätzung, die teile ich übrigens. Und dann sind sie kurz auf die zwei Themen eingegangen, die ich schon erwähnt habe. Nämlich einmal smarte Technologien für nachhaltige Landwirtschaft. Da gibt es nämlich riesige Herausforderungen mit Klimawandel, mit verringerter Biodiversität, aber auch mit demografischem Wandel und aussterbenden Bäuerinnen und Bauern. Da findet Digitalisierung vor allem in zwei Bereichen statt. Also einmal im Farmmanagement und einmal sogenannte Präzisionstechnologien. Da geht es also um die Steuerung von Dünger- oder Pflanzenschutzausbringung, pflanzengenau, man nennt es auch Präzisionslandwirtschaft. Und da haben sie gesagt, bei diesem sind wir in Deutschland ziemlich weit vorn. Also bei Sensorik und Aktorik, da seien wir irgendwie top. Die USA wiederum, die ist im Bereich künstliche Intelligenz an der Spitze. China sei bei den Drohnen im landwirtschaftlichen Einsatz total vorne dran. Aber wir sind ziemlich hinterher, was den Einsatz angeht. Also so Farmmanagement-Programme benutzen wohl nur 50% der entsprechenden landwirtschaftlichen Unternehmen. Und Robotik gibt es noch super selten. Das liegt an sehr hohen Kosten, aber auch an schlechtem Netz auf dem Land. Also Bandbreitenprobleme wurden da explizit genannt. Auch an fehlender Interoperabilität, aber wie fast bei jedem Thema auch an mangelnder Digitalkompetenz. Deswegen haben sie auch bestimmte Handlungsempfehlungen. Eine war interessanterweise eine CO2-Bepreisung für Pflanzenschutzmittel und Dünger, damit man diese Präzisionslandwirtschaft sich eher lohnt, weil dann quasi zu viel Dünger ausbringen teurer wird. Das hat natürlich positive Umwelteffekte, wenn man das so macht. Aber ob das jetzt vermittelbar ist, ich sage ja nur Bauernproteste und so, ist schwierig, schwierig. Dann haben sie natürlich empfohlen, digitale Infrastruktur auszubauen, sich um vernünftige Standards und Schnittstellen zu kümmern, um diese Interoperabilitätsprobleme zu beseitigen und Aus- und Weiterbildung von digitalen Kompetenzen zu stärken. Beim zweiten Thema KI, da war, also ehrlich gesagt, erspare ich euch so ein bisschen das Blabla, total wichtig, hochdynamisch, viele Anwendungen, Wachstumspotenziale ohne Ende, großer Impact auf Wirtschaft und Gesellschaft. Und dann aber auch die Beschreibung für Deutschland, da sei man nicht so weit, wie sie gehofft hätten. Keine Big Player gäbe es im Markt, ja, das wissen wir alle, die sind wieder woanders. Aber dass viele Unternehmen den KI-Einsatz zwar sogar planen würden, aber die Kapazitäten dafür gar nicht haben und dass wir wie immer ganz viele Bedenken und Unsicherheiten haben. Sie empfehlen, da wir ja diesen Big Player nicht haben, viele kleine Unternehmen im Bereich KI als Ökosystem zu fördern. Das würde in der Power auch solche Big Player ersetzen können, weil es auf eine ganz andere Art und Weise wirkt. Sie haben auch empfohlen, Grundlagenforschung zu stärken, Rechenkapazitäten zu unterstützen, also für KI, da braucht man ja viel, viel Rechenpower, aber auch die Datengrundlagen zu verbessern. In der Debatte haben wir dann zum Beispiel gefragt, was sagen Sie denn so zur KI-Verordnung? Reden wir ja alle drüber. Da sagen sie ja, im Prinzip gut, aber wie immer, ne, Teufel steckt im Detail. Und vor allem die kleinen und mittleren Unternehmen, die brauchen eine Umsetzungsunterstützung, weil man nicht von so automatisch komplett weiß, wie man das jetzt so vernünftig umsetzt. Und man muss unbedingt verhindern, dass es ein Bürokratiemonster wird. Man will aber auch erreichen, dass es ein atmendes Konstrukt ist, weil KI ja eine Technologie ist, bei der sich rasant Dinge verändern. Da muss man also nachsteuern können, zum Beispiel was ein Hochrisikosystem ist, das ist aber schon angelegt in der KI-Verordnung, also diese Sorge hätte ich dann nicht, das kann man. Eine Sorge, die die aber hatten, war, dass 50% der Unternehmen, die sie befragt haben, daran zweifeln, dass die Auslegung verlässlich erfolgt. Also das ist ein bisschen wie bei der Datenschutzgrundverordnung, dass Recht in dem einen Land oder der einen Region so ausgelegt wird und im anderen ganz anders. Das wollen sie nicht haben und das hält sie auch vom Einsatz ab. Spannend ist ja das Thema Rechenkapazitäten. Das war ja auch eine der Handlungsempfehlungen. Und da gab es mal eine Machbarkeitsstudie, die habe ich hier auch schon mal beschrieben im Podcast irgendwann. Die nennt sich LIAM, Large European AI Models. Da hat sich herausgestellt, also das finden die gut, ich finde es auch gut, dass man da eine europäische Alternative baut. Aber die haben gesagt, dass wir, und es stimmt, offenbar noch gar nicht wissen, dass das BMWK diese LIAM-Empfehlungen gar nicht geeignet findet und auch null Haushaltsmittel für die Umsetzung bereitstellt. Also das fand ich bitter. Davon habe ich bis jetzt noch nichts gewusst. Ich hatte schon mehrfach LIAM angesprochen in irgendwelchen anderen Digitalausschüssen in den letzten Jahren. Und da hat sich die Bundesregierung bisher immer positiv geäußert. Ich will vielleicht noch mal ganz kurz, das Thema hat ja meine Kollegin Petra Sitte bei der Linken bearbeitet, ihre Position, ein paar Sachen zumindest nennen. Also sie teilt die klare Kritik, wie ich, am Politikstil der Bundesregierung, also dass man den langfristigen Blick verloren hat. Aber auch die Einschätzung des EFI-Gutachtens, dass die Bundesregierung nicht nur gesellschaftliche Unterstützung und Vertrauen verliert, dass sie auch Skepsis und Gegenbewegung provoziert, also wie solche Bauernproteste zum Beispiel. Und auch die Sicht auf soziale Innovationen, die sind zwar total notwendig, aber das EFI-Gutachten zum Beispiel, das fokussiert da so ausschließlich auf Sozialunternehmen oder sehr stark und das reicht aus linker Sicht eigentlich nicht. Und dann haben wir auch rote Linien gefunden, also Sachen, wo wir sagen, nee, da sind wir also ganz anders drauf als die EFI-WissenschaftlerInnen. Die fordern zum Beispiel die strikte Trennung zwischen militärischer und ziviler Forschung aufzulösen. Also das sehen wir so nicht, weil dann hast du am Ende militärische Logiken in sämtlichen Forschungsfeldern und das kann es echt nicht sein. Und ein bisschen seltsam fand ich übrigens auch eine Aussage zu den Kohleregionen. Da steht nämlich im EFI-Gutachten drin, dass man übergangsweise auch nur Einkommen geben soll, aber nicht die Arbeitsplätze erhalten. Also im Prinzip so eine Art BGE und Kohleregionen. Aber da vermutet meine Kollegin Petra Sitte, dass das vermutlich nicht die Absicht der Kommission war und bestimmt auch zu heftigsten Debatten führen könnte. Also kurz zusammengefasst, es ist ja schon sehr interessant, mal so einen Blick von außen auf Forschung und Innovation in Deutschland zu bekommen. Aber die Zeit dafür, die hat absolut nicht gereicht. Und ansonsten verlinke ich euch, falls ihr sehr viel mehr Zeit habt, natürlich auch den gesamten Bericht in den Shownotes. Damit kommen wir im Prinzip zu meinem Outro. Ich habe euch ja irgendwo am Anfang schon mal angekündigt, dass ich noch mal kurz was sage zu meiner schriftlichen Frage zu Standards in der digitalen Verwaltung. Da gab es letzte Woche die Antwort, die war schon wirklich ziemlich krass, nämlich im Durchschnitt braucht das zuständige Gremium, der IT-Planungsrat, knapp 3 Jahre, um einen Standard zu verabschieden. Aber zum Beispiel gab es auch mehrere Standards, die haben mal so 63 Monate gebraucht. Völlig irre. Also auch 5 Jahre hat der Standard gebraucht für den Einkauf von Cloud-Dienstleistungen. Und es werden auch sehr wenige Standards verabschiedet, also so maximal 3 pro Jahr, in manchen Jahren nur einer oder nur 2. Und das zeigt sich dieses Gremium, das sind die CIOs aus Bund und Ländern drin. Der IT-Planungsrat ist einfach ein Flaschenhals, der soll aber künftig durch ein Standardisierungsboard ersetzt werden, das auch ganz anders arbeiten soll. Das ist total nötig. Total überfällig, weil ohne Standards kann man keine erfolgreiche Verwaltungsdigitalisierung machen. Über diese schriftliche Frage und die Antwort der Bundesregierung haben übrigens richtig viele Medien geantwortet. Eine genaue Analyse habe ich auf meiner Homepage selber geschrieben, verlinke ich euch auch. Es gab auch viel Medienecho von Antenne Düsseldorf über FAZ und Handelsblatt bis Zeit Online, alles dabei. So ein, zwei verlinke ich euch vielleicht auch noch. Ansonsten ganz zum Schluss noch ein paar Terminhinweise. Beim nächsten Digitalausschuss am 24.04. soll Microsoft zu Gast sein im Ausschuss. Da geht es um diverse Hackerangriffe und die Informationspolitik dazu. Am 25.04., am Tag danach, da haben wir Girls Day und ich habe 7 Mädels aus 3 Bundesländern bei mir zu Gast. Vielleicht gibt es dann auch einen etwas anderen Podcast, der wird nämlich an dem Tag aufgezeichnet. Und eine Vorankündigung, eine öffentliche Anhörung zum Thema, wie soll national der AI Act umgesetzt werden, die gibt es am 15. Mai. Und wenn ihr wollt, könnt ihr euch dafür anmelden und ihr könnt auch eigene Stellungnahmen schreiben und einfach schon mal an den Bundestag schicken. Das war's. Ihr habt's geschafft. Er ist wieder etwas länger geworden. Diesmal, ich nehme mir jedes Mal vor, nur eine halbe Stunde zu reden und es klappt irgendwie nie. Das tut mir leid. Ja, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ihr habt wieder viel gelernt. Gebt mir gerne Feedback, auch wie ihr es zu lang oder zu kurz findet. Gerne immer mit dem Hashtag der ADB-Podcast. Und sagt allen anderen, geiler Podcast, muss man hören. Dann weiß man Bescheid, was digital im Bundestag läuft. Damit vielen Dank und auf Wiedersehen. Genießt den Frühling und die Sonne.